Ja, ein ganz liebes Hallo auch von mir.
Ein ganz, ganz liebes Hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Habe irgendwie eine totale Freude, auch wenn ich euch so angucke. Und kann das auch nur empfehlen. Macht das vielleicht auch ab und zu mal, wenn ihr im Gottesdienst seid. Guckt mal die Leute an und irgendwie, das ist irgendwie voll cool. Ich finde, man sieht so viel irgendwie von Gott irgendwie in euch. Und ich finde es total super und freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein. Freue mich über irgendwie die Leute, die hier an der Theke sind, über die in der Küche helfen, die in der Technik sind, die hier. Wir haben auch so ein paar Einzelmännchen, die immer dafür sorgen, dass es hier sauber ist und warm ist. Und das ist so großartig. Ich freue mich voll darüber. Ich hatte die letzten Wochen über unsere Vision gepredigt. Und zwar, dass es ja bei uns um Menschen geht, die Jesus nachfolgen sollen. Und das möchte ich auch heute wieder tun. Und hatte so diesen Vers aus Lukas 9, Vers 23, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen möchte, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich jeden Tag und folge mir nach. Und heute möchte ich so über diesen letzten Part nochmal insbesondere sprechen, über diesen Teil Jesus nachzufolgen. Und dazu möchte ich gerne eine Bibelstelle aus Lukas 5 mal mit euch hören. Und ich habe meinen guten alten Freund Justus Jonas gebeten, die einmal für euch vorzulesen. Lukas 5, ganz am Anfang, hört einmal genau zu.
Die ersten Jünger. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu den Leuten. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, »Fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen.« Simon antwortete, »Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen.« Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, »Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist.« Denn Schrecken ergriff ihn und die anderen, die dabei waren, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Sie arbeiteten eng mit Simon zusammen. Da sagte Jesus zu Simon, »Hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein.« Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus.
Ja, das ist unsere Bibelstelle heute Morgen. Lukas 5, kann man sie nachlesen. Und die Person, die ja hier auch mit im Zentrum der Geschichte steht, ist Simon. Und Simon ist ein Fischer, er kommt aus Bethsaida oder Bethsaida, wohnt aber jetzt in Kapernaum, hat eine Familie, ist verheiratet, hat höchstwahrscheinlich Kinder, hat eine Schwiegermutter und sie haben dort einen Familienbetrieb, er ist selbstständig, das heißt, er arbeitet selbst und auch ständig und ist halt Fischer. Und er ist relativ müde, denn er hat die Nachtschicht gerade so hinter sich gebracht, hat die ganze Nacht gearbeitet. Es ist ungefähr vielleicht so 10 Uhr, 11 Uhr, so wie jetzt. Und er ist total K.O. Und einige von euch, die arbeiten ja auch schon mal so Nachtschicht. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, dass man am nächsten Morgen total kaputt ist. Und ansonsten hat ja auch jeder von euch mal eine Nacht durchgemacht. Und ihr wisst, wie man sich nach einer durchgemachten Nacht fühlt. Und erst recht, wenn man die ganze Nacht auch noch gearbeitet hat. Dann sehnt man sich nach einer Sache, nach seinem Bett, nach Feierabend. Und das ist irgendwie noch ein Feierabend, der eigentlich noch viel, viel mehr ersehnt wird als der Feierabend um 16 Uhr. Und so war Simon total müde. Gleichzeitig war er auch noch frustriert, denn er hat die ganze Nacht gearbeitet, aber es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Es war wirklich für die Katz. Ich habe mal darüber nachgedacht oder mir fiel so eine Geschichte ein, die hat mir vor Jahren mal jemand erzählt, der hat im Kino gearbeitet auf der Alleestraße, als es das Kino noch gab. Und er war am Kassenhäuschen, war auch gleichzeitig der Filmvorführer und auch gleichzeitig der Popcornverkäufer. Und es war die Spät- oder die Nachtvorstellung und kein Gast hatte sich angekündigt. Und er dachte schon, okay, ich warte jetzt noch 5 Minuten, dann mache ich zu und dann habe ich früh Feierabend. Und dann kam noch irgend so ein Betrunkener, der sagte, einmal bitte Herr der Ringe. Und das heißt, du musst noch 2,5 Stunden Herr der Ringe durchhalten mit so einem Betrunkenen, was sich überhaupt nicht lohnt. Dafür hast du für die, keine Ahnung, 6 Euro, die der da Eintritt bezahlt hat, hast noch nicht mal den Strom raus. Ach, es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Er hat die ganze Nacht gearbeitet, hart gearbeitet und es hat sich nicht gelohnt. Er muss frustriert gewesen sein, wenn er nicht total der abgestumpfte, phlegmatische Typ war. Und so wie wir Simon Petrus, seinen Charakter kennen, war er das nicht. Er war frustriert und gleichzeitig stelle ich mir das so vor, dass er sich auch Sorgen gemacht hat. Denn wenn du die ganze Nacht gearbeitet hast und es war völlig umsonst, dann hast du auch keine Fische und dann hast du auch keine Fische, die du verkaufen kannst und dann hast du auch kein Geld und dann kannst du auch nichts einkaufen. Hast ja noch nicht mal Fische, die du essen könntest mit deiner Familie. Kannst auch sonst nichts kaufen und vielleicht hat er sich Sorgen gemacht. Scheiße, wie bezahle ich jetzt die Rechnung? Wie soll ich die Löhne der Leute bezahlen? Nimmt mir die Bank vielleicht das Boot weg? Wie wird das morgen? Und in so einer Situation, müde, frustriert und vielleicht auch voller Sorge, kommt Jesus in die Situation hinein. Und Jesus war zu diesem Zeitpunkt, und das ist noch ganz am Anfang von seinem öffentlichen Auftreten. Und das war er hatte angefangen zu predigen, anfangs in Synagogen und Häusern. Und dann kamen immer mehr Leute zusammen, sodass irgendwie Häuser und Synagogen nicht mehr ausreichten, sodass er jetzt Open-Air-Veranstaltungen machte. Und er war beliebt. Nicht so sehr bei den Theologen oder bei den ganzen schlauen Leuten, nicht so sehr bei den Reichen, aber bei den normalen Leuten, bei den armen Leuten. Denen gab er das Gefühl, wichtig zu sein. Denen gab er Hoffnung, dass sich was in ihrem Leben ändern kann. Und darüber hinaus haben sie auch gemerkt, Mann, der Typ ist nicht nur sympathisch und kann total gut reden, sondern der hat auch noch totale Macht, Dinge zu verändern. Die normalen Leute, die armen Leute, die liebten ihn. Und die sind ihm hinterhergerannt und haben ihn bedrängt. Und so ist diese Situation, dass halt nicht nur Jesus daherkommt, sondern halt auch irgendwie alle möglichen Leute, manchmal waren es Tausende, und er setzt sich in das Boot von Simon, der am Ufer sitzt und seine Netze sauber macht. Und er hat zwar nichts gefangen, aber trotzdem, die Netze sind ja total verdreckt. Da hängt ja noch irgendwie, was weiß ich, irgendwie Seetang und welche Pflanzenreste drin. Und er macht es gerade noch so, die letzten Arbeiten. Und dann bittet ihn Jesus etwas. Er bittet ihn, Simon, könntest du mich bitte ein Stück hinausfahren auf den See, dass ich zu den Leuten besser reden kann? Und ich glaube, dass wenn wir heute über Nachfolge nachdenken, dass du dazu aufgerufen bist, in deinem Leben Jesus hinterherzugehen, dass so 4 Phasen hier in dieser Geschichte jetzt deutlich werden und 4 Phasen, die auch wir durchlaufen können, sollen, wenn wir hinter Jesus hergehen. Und diese erste Phase ist, Simon ist der Chef der Situation. Es ist sein Boot. Es ist sein Feierabend, es ist seine Zeit, Jesus erpresst ihn nicht, es ist total verständlich, dass Simon hundemüde ist und eigentlich auch ein Recht hat, jetzt auf Matratzenhorchdienst und nach Hause zu gehen. Und Jesus bittet ihn, könntest du mir einen Gefallen tun? Und er setzt ihn auch nicht unter Druck und er tut ihm einen Gefallen. Und Simon kann selber entscheiden, mache ich das, ja oder nein? Und Simon denkt sich, okay, ja, mache ich. Und ich glaube, er macht das deswegen, weil er Jesus mochte. Er war auch einer von den Leuten, die Jesus echt gut fanden. Denn die beiden kannten sich. Die beiden kannten sich, ein Kapitel vorher war Jesus nämlich bei Simon zu Hause gewesen. Und bei dem Besuch stellt sich heraus, die Schwiegermutter von dem Simon ist sehr, sehr schwer krank. Und Simon bittet ihn, kannst du meine Schwiegermutter gesund machen? Und Jesus macht das. Und er muss sich gefreut haben. Und abends, als so die Abenddämmerung einsetzte, da kamen auch noch ganz viele andere Leute mit Problemen. Und Jesus konnte denen allen helfen. Und ich glaube, Simon fand das super. Einmal hat er selber ein Wunder getan in seiner Familie. Dann hat er noch ganz viele andere tolle Dinge sehen können, die Jesus getan hat. Und er war auch noch bei ihm zu Gast. Das ist ja auch irgendwie schon auch was Besonderes, gerade wenn man ein vielleicht orientalisch denkender Mensch ist, wo es auch noch eine Ehre ist, wo man gerne Gäste hat. Und so hat Jesus Simon einen großen Gefallen getan. Und jetzt denkt sich Simon, okay, der hat mir geholfen, dann kann ich ihm auch mal was Gutes tun. Und das ist vielleicht so der erste Schritt, auch für viele. Du kommst hier in die Gemeinde und denkst so, ach, Jesus ist echt ein toller Typ. Er ist nett, er hat die richtige Einstellung, er ist nicht konfliktscheu, er redet klar, er ist souverän, er kann gute Dinge tun, er ist hilfsbereit, er hat das Herz am richtigen Fleck. Und vielleicht hast du auch erlebt, Mann, er tut mir irgendwie gute Dinge so, er kann gute Dinge für mich machen. Er hat vielleicht auch, du hast mal gebetet und das hat geklappt und du denkst, wow. Na gut, und wenn du dann das Gefühl hast, du hörst eine Predigt, na gut, der Herr hat mir auch ein paar Gefallen getan. Oder auch hier die Leute in der Gemeinde, die sind ja ganz nett und irgendwie der Gottesdienst war gut, ach, dann kann ich denen auch mal einen Gefallen tun. Dann mache ich das auch mal. Und so fährt er halt raus, Jesus hält seine Rede und er denkt sich, okay, ich investiere meinen Feierabend, eigentlich gehe ich ins Bett, aber ich mache mal die Nacht durch. Und dann kommt Phase 2. Jesus sagt, fahr jetzt raus, dort wo das Wasser tief ist und werf nochmal die Netze aus. Und das ist keine Bitte, das ist ein Befehl. Und Petrus sagt, Meister. Und das ist eine Anrede, die wir nicht so häufig hören im Neuen Testament. Das bedeutet Chef, Vorgesetzter. Plötzlich geht er so einen Schritt zurück und merkt, okay, irgendwie bist du ja der Chef und ich der Angestellte. Nicht mehr ich bin der Selbstständige, der hier alles, ich bin nicht mehr der Chef im Ring, sondern du bist der Chef im Ring. Aber er sagt auch gleichzeitig, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und wir haben nichts gefangen. Und ich meine, Jesus war Zimmermann, der wusste, wie man mit Holz arbeitet. Und Simon war höchstwahrscheinlich, waren auch schon sein Vater schon Fischer gewesen und sein Großvater vielleicht auch. Und die haben das tagtäglich gemacht oder genauer gesagt Nacht für Nacht gemacht und wussten ja eigentlich, wie es geht. Und meistens fängt man ja scheinbar auch bis heute am besten die Fische bei Nacht. Das ist auch an der Wupper so. Ja, tagsüber siehst du da eigentlich normalerweise nie einen Angler, also oder auf jeden Fall vielleicht nur Anfänger, weiß ich nicht, aber so die richtigen Profis, und da muss ich mal an den Martin Kaluzer gucken, ist richtig, ne? Abends ist besser, ne? Irgendwann waren wir mal nachts da bei einer Taufe und da war plötzlich alles voller Angler. Und die waren auch gar nicht so erfreut, dass wir da plötzlich auftauchten. Weil das dann irgendwie auch nicht gut ist, Taufe und Angeln gleichzeitig ist auch nicht so eine gute Idee. Bitte, die Fische sind abgelenkt. So. Ja, man könnte es mal probieren. Es gibt so ein paar Angler hier, also ich gucke ein paar an. Ja. Die sind aber gerade ganz lässig, die sagen nichts. Es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass man bis heute besser des Nachts Fische fangen kann als tagsüber. Aus welchem Grund auch immer, der Herr hat es irgendwie so gemacht. Es ist also so gesehen an sich ein bescheuerter Befehl. Es ist ein Befehl, der eigentlich die Logik und die Berufserfahrung des Simon beleidigt. Das zu tun. Außerdem ist es auch noch echt lästig, denn seine Netze waren doch gerade sauber. Und das heißt, wenn er jetzt nochmal rausfährt und er zieht sie nochmal über den Dreck des Seegrundes, dann ist da wieder alles voll Tang drin. Und dann darf er schon wieder die Netze sauber machen. Und ich glaube, es gibt ja so Aufgaben, die sind mehr als lästig. Und ich glaube, das ist sowas wie nochmal einen sinnlosen Abwasch zu machen. Aber, und vielleicht auch echt, es ist lästig, es ist irgendwie, es widerspricht seiner Berufserfahrung. Und ich glaube trotzdem, Jesus testet dich und mich manchmal, indem er uns auffordert, Dinge zu tun, die manchmal lästig sind und die manchmal auch unserer Erfahrung, was jetzt schlau wäre in dem Moment, offensichtlich widersprechen. Und er macht das deswegen auch manchmal, um auch zu testen, ob das, was wir hier manchmal sonntags singen, ob wir das denn überhaupt ernst meinen, ob er wirklich der Meister ist oder nicht. Und das, was Simon dann erlebt, ist halt, er erlebt den Segen Gottes. Die Netze reißen fast oder vielleicht auch so ein bisschen. Die Boote sind so voll, sie rufen noch die Kollegen dazu, dass die Boote fast untergehen. Und das ist doch echt der Hammer. Und jetzt möchte ich mal, ihr habt ja schon gehört, wie die Geschichte tatsächlich war, aber ich möchte mal ein alternatives Ende anbieten. Ein alternatives Ende könnte sein, Simon ist total aus dem Häuschen, denkt sich, jawohl, boah, jetzt beim Wochenmarkt, wer ist da der King, wer hat das meiste Angebot, ich mache eine lange Mark. Ich kann alle meine Schulden bezahlen, ich kann mir vielleicht noch ein zweites Boot kaufen oder ein drittes Boot, ich kann noch ein paar Leute anstellen und ich kann hier noch so ein paar neue Standorte rund um den See Genezareth eröffnen. Es ist genial, auch Jesus, danke dafür, du hast meine Schwiegermutter gesund gemacht und jetzt auch noch so ein Wunder. Hammer, ich freue mich schon, jetzt am nächsten Samstag in der Synagoge, da gehe ich mit einem ganz smoothen Move nach vorne und werde ein Zeugnis erzählen, dass wir, die Leute wird die Spucke wegbleiben. Ich freue mich schon drauf, wenn ich das erzählen kann. Und das ist auch häufig so, Gott, die Bibel ist so viel von Verheißung, dass Gott uns Gutes tun möchte, dass Gott uns segnen möchte, dass Gott uns versorgen möchte, dass Gott deine Gesundheit, deine Finanzen, dass ihm das nicht egal ist, sondern dass ihm das wichtig ist. Die Probleme, die du zu Hause hast, mit deinen Kindern, mit deinen Kollegen, dort, wo du irgendwie dich schlecht fühlst. Gott ist das wichtig und er will dich segnen dabei. Und wir lieben das, wenn wir das hören. Und wir möchten das irgendwie auch haben. Und dann kommst du hier hin und dann hörst du, aha, das hängt so ein bisschen mit dem Meister zusammen. Segen und Meister, das hängt so zusammen. Die Herrlichkeit Gottes irgendwie im Leben zu erleben, hängt mit der Herrschaft Gottes zusammen, dass du das tust, was er macht. Und dann könnte das sozusagen so ein zweiter Schritt sein, okay, ich möchte den Segen Gottes haben in meinem Leben, da muss ich ja quasi zwangsläufig auch ihm gehorsam sein. Und dann ist ja manchmal die Frage, okay, wie viel Gehorsam muss ich denn bringen, um diesen Segen zu haben? Also so, den möchte ich ja total gerne haben. Und ich möchte ihn auch nicht verlieren, sondern das möchte ich haben. Und dann, ja, so ein bisschen, was ist sozusagen das, was jetzt sozusagen, was ich tun muss, Minimum, um doch noch irgendwie den maximalen Segen vielleicht rauszuholen. So wie wir uns früher alle auf Klassenarbeiten vorbereitet haben. Was ist so das Minimum an Einsatz, um halt doch das Ergebnis, dass das rauskommt. Aber die Herrlichkeit Gottes, der Segen Gottes in deinem Leben hängt irgendwie mit diesem, dass Jesus der Meister ist und er die Herrschaft hat in deinem Leben. Und dass du das tust, was er sagt. Phase 3, und ihr habt ja die Geschichte gerade schon von Justus Jonas gehört, es geht ja anders weiter. Es geht ja weiter, dass er völlig anders reagiert. Er freut sich scheinbar noch nicht mal, sondern er bekommt es und auch seine Kollegen bekommen plötzlich Angst. Und er kniet sich nieder vor Jesus und sagt, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und die Reaktion ist ja erstmal echt verwunderlich. Man sollte ja eigentlich anderes erwarten. Und das Erste, was ich mal sagen möchte, Gott, also dass jemand Angst bekommt plötzlich vor Gott, ist nicht eigentlich das einzige Interesse, was Gott hat. Gott hat kein Interesse daran, dass du Angst vor ihm hast. Ich habe auch kein Interesse daran, dass meine Kinder Angst vor mir haben. Habe ich gar kein Interesse daran. Ich habe noch nicht mal Interesse davor, dass meine Hauskatze Angst vor mir hat. Wir haben einen Kater, der ist ein totaler Rambo. Der ist ein wirklich der Schrecken der Nachbarschaft. Der kommt immer so manchmal schwer blutend nach Hause morgens und legt sich mit allem an. Und da haben wir noch gesagt, wir wollen auch so eine andere Katze haben, die so irgendwie ein bisschen verschmuster ist, die so ein bisschen lieber ist. Der ist irgendwie auch lieb, aber halt auf seine Art und Weise. Und dann haben wir uns noch eine Katze aus dem Tierheim geholt und als die das erste Mal aufeinander getroffen sind, und da haben wir uns auch echt ein bisschen ungeschickt angestellt, ist der Rambo-Kater auf die andere Katze drauf, sodass die liebe schwarze Katze, die Lola, in dem Zimmer gesessen hat, in einem Zimmer, nur noch in der Ecke und geknurrt hat. Die hatte so Angst. Und wir haben kein Interesse daran, dass diese Katze Angst vor uns hat. Wir haben uns daneben gesetzt, minutenlang, stundenlang, um sozusagen zu suggerieren, ab und zu mal versuchen zu streicheln und dann knurrte sie wieder, um irgendwie Vertrauen zu gewinnen, dass diese Katze uns vertraut, dass diese Katze uns glauben kann, dass wir es nicht böse mit ihr meinen. Sie war so verängstigt und hatte so ein Misstrauen uns gegenüber, weil irgendwie ich weiß gar nicht, ob sie das richtig mitbekommen hat, dass plötzlich vielleicht dachte sie, auch wir wären über sie hergefallen und hat es gar nicht realisiert, dass das nur diese andere Kater war. Gott hat kein Interesse daran, dass du Angst vor ihm hast. Und wenn ich ein Mensch bin, mir sogar am Herzen liegt, dass noch nicht mal meine Hauskatze Angst vor mir hat, dann doch erst recht Gott, dass du nicht Angst vor ihm hast. Aber das, was Simon hier erlebt, ist eigentlich total cool. Es ist wie so Phase 3, dass ihm plötzlich bewusst wird, wie er so drauf ist. Und das gibt so heilige Momente, das kann dir im Gottesdienst so passieren, das kann dir auch in anderen Situationen passieren, dass du konfrontiert bist, so mit dir selbst und dir plötzlich die Defizite deiner Art und deines Charakters schlagartig bewusst werden. Ich bin ein sündiger Mensch. Vielleicht ist das manchem schon mal so gegangen, wenn man mit Armut konfrontiert ist. Wenn du mal im Ausland warst und hast Leute gesehen, wie die leben. Und dann ist dir plötzlich in dem Moment so aufgegangen, vielleicht auch mal so zum Teil, ach du Scheiße, wie bin ich denn manchmal drauf? Und ich ärgere mich manchmal über einen Kratzer im Auto. Ja klar, ich meine, wenn der Wagen neu ist und du hast einen Kratzer, natürlich darf man sich darüber ärgern. Aber manchmal wird einem bewusst, ich ärgere mich über so einen. Und bin dann noch, manchmal denke ich dann noch, ach, das Leben ist kacke, weil ich nicht den Superurlaub machen kann, weil mein Auto einen Kratzer hat. Über was für einen Scheiß wir uns manchmal ärgern und dann so überzogen. Und es gibt so Momente, da wird einem klar, oh, wie schon fast ekelhaft, was wir manchmal für Gedanken haben. Und dann wird dir der Neid oder die Eifersucht, der Geiz, der manchmal in uns so schlummert, kann uns manchmal so bewusst werden, dass wir uns ja fast ekeln vor uns selber. Wie ein Blick in den Spiegel, dass du plötzlich denkst, ach du Scheiße, wie sehe ich denn aus? So laufe ich schon die ganze Zeit rum? Ich habe meine Haare ja gar nicht gegelt, sieht aus wie Monchichi. Und wenn das, solche Momente, wenn das einem bewusst ist, sind gut. Und gehören auch immer mal wieder dazu. Und das kann dir auch im Gottesdienst so passieren. Und dann versuch nicht direkt irgendwie da weiterzugehen, sondern halt es auch vielleicht mal aus. So ein Moment, wo irgendwie vielleicht irgendwelche Ausreden, die wir so die ganze Woche haben, ach, einmal ist keinmal und ach, denkt doch jeder so oder naja, ist halt so. Wo einem klar wird, nee, das zählt irgendwie nicht. Und dann kommt die vierte Phase. Sie ziehen die Boote an Land. Und Jesus sagt zu ihm, hey, oder auch zu den anderen Leuten, habt keine Angst. Er möchte nicht, dass wir Angst haben vor ihm. Ich will dich zu einem Menschenfänger machen. Einem Menschenfischer. Und das sagt er auch zu dir. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Auch wenn du denkst, ja, das ist nicht mein Ding. Ich habe nicht die Gabe, das kann ich nicht. Ich will das nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, okay, aber ich will dich dazu machen. Und folge mir nach. Und sie verlassen alles und gehen ihm hinterher. In der Phase 2 oder Phase 1 ist es vielleicht so, okay, ich tue Jesus mal einen Gefallen. Er ist irgendwie auch ganz cool. In der Gemeinde, die sind auch ganz nett. Klar, ich kann auch mal einen Gefallen tun. Komm, ich gebe auch mal einen Zehner irgendwie in die Kollekte oder so. In Phase 2 denkst du, okay, Gott kann echt viel geben. Ich will ihm vielleicht auch, tu auch mal was. Ich will auch mal gehorsam sein, dann kann er mich tierisch viel segnen. Aber in Phase 4 ist das irgendwie plötzlich fast egal. Also fast egal, ob die Fische jetzt da sind. Sie lassen ihre Boote sogar zurück. Geht es gar nicht mehr darum, was kann Gott da für mich tun, dass mein Berufsalltag besser wird, dass ich den nächsten Job, den nächsten Karrierestep auch mache. Dass irgendwie, was kann Gott dafür tun, wenn ich dafür bete, dass mein Wertpapierdepot etwas dicker wird. Sondern da ist das irgendwie alles gar nicht mehr so wichtig. Dass man bereit ist, das Alte zu verlassen, um etwas Neues anzufangen. Und manchmal ist das so, und das ist irgendwie auch vollkommen logisch, und ich glaube, das ist auch das, was Jesus meint mit diesem Wort, sich selbst zu verleugnen. Manchmal, wenn du etwas Neues anfängst in deinem Leben, musst du etwas anderes aufhören. Einige von euch, eure Terminkalender sind voll und ihr habt viel zu tun. Und wenn man etwas Großes, Neues anfangen wollte, muss man manchmal auch etwas anderes beenden. Beides irgendwie geht nicht. Und irgendwie ist das auch bei Jesus so. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir hier in diesem Bereich sind. Und ich glaube, dass Jesus uns motivieren möchte. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wer ist der typische Phase 1, Typ 2, 3 und 4? Und wir könnten uns ja jetzt auch so aufstellen. Phase 1, Leute, bitte ganz nach vorne. Die brauchen ganz besonders viel Gebet. Und 4, das sind so die total fit sind. Sondern das ist ja häufig so, dass das irgendwie auch schwankt. Dass man immer mal wieder auch so eine Sündenerkenntnis hat, wie Petrus. Oder dass man auch nochmal sehr um den Segen Gottes geht. Oder wir echt so lau geworden sind, wo wir auch immer noch so wieder diesen Status haben, okay, ich tue dem Herrn mal einen Gefallen, wenn er will. Und wir doch wieder so das Lenkrad unseres Lebens doch wieder da reingreifen, wie der Fahrlehrer, der meint, es doch jetzt noch da retten zu müssen. Und ich glaube, dass es total gut ist, ich bitte jetzt schon mal die Band nach vorne, kommt schon mal nach vorne, da weiterzugehen. Denn es ist, wenn es darum geht, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Und diese Begegnung am See Genezareth ist eine lebensverändernde Situation für Simon, der hinterher Petrus genannt wurde. Und ich wünsche euch, dass wir Schritte weitergehen. Und das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Kommt ruhig schon nach vorne, bewaffnet euch mit den Instrumenten. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, auch wenn es vielleicht ein bisschen fast schon eine Anti-Geschichte ist. In einer Jugendgruppe, einer größeren Jugendgruppe, da gab es, der Jugendleiter hat sich umgeguckt und er hat immer im Lobpreis gesehen, da war einer, der hat so beherzt mitgesungen. Lobpreis, man konnte es ihm, irgendwie hat es ihm abgespürt, der junge Typ da, der Jugendliche, der Teenager, das ist ein Anbeter. Der betet Jesus an, von ganzem Herzen. Und er hat ihn angesprochen und hat gesagt, hör mal du, fang doch mal an, Gitarre zu lernen. Und dann hat dieser junge Mann gesagt, okay, ja, mache ich das mal. Und hat Gitarre gelernt. Und als er dann die 3 Akkorde konnte, die man braucht, um Lobpreis zu machen. Entschuldigung, 4. Hat gesagt, komm, dann spiel doch jetzt mal ein paar Lobpreislieder. Und dann angefangen, Lobpreis zu spielen. Und dann hat der Jugendleiter gesagt, hey, dann mach doch mal bei uns in der Band mit. Ja, und er so, nein, so weit bin ich noch nicht. Ah doch, komm, mach doch mal bei uns mit, du bist da richtig. Das ist der Punkt, wo du rein sollst. Nee, das geht im Moment nicht. Ich kann das noch nicht. Nee, das traue ich mich nicht. Und er hat sich immer geziert und immer gesagt, nein, das geht nicht. Und er hat ihn immer gebeten, ach komm, mach doch mal. Und immer, nein, bin ich so weit, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, will ich nicht. Und eines Tages hat dieser Jugendleiter, es war ein größerer Jugendgottesdienst, die Band schon auf der Bühne, und er hat den Gitarristen genommen und hat gesagt, hör mal, komm mal her. Und hat ihm den Arm verbunden und ihm eine Schlaufe um den Arm gemacht, um den Hals. Und dann kam dieser Teenager rein und der Jugendleiter rief ihn, komm mal nach vorne, wir haben ein Problem, unser Gitarrist, der Arm ist kaputt, er kann nicht spielen. Und der Gitarrist musste ganz bitter natürlich auch gucken, du musst spielen. Und er so, nein, ich kann nicht. Doch, nein, es geht nicht. Und er sagte, willst du wirklich sagen, dass Gott, dass Jesus Christus, der sein Leben für dich gegeben hat, heute keine Ehre bekommt, weil du dich weigerst, weil du immer noch bei Nein bleibst? Und dann ist dieser Teenager eingebrochen und hat gesagt, okay, ich spiele. Und dem Jugendleiter, er sagt, Jahre später ist ihm klar geworden, dass er die Gefühle eines Teenagers total missbraucht hat, ihn unter Druck gesetzt hat, dass es total ätzend war, so weit was zu tun, aber er hat auch gemerkt, es hat funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir sowas tun werden. Aber, jawohl, einer applaudiert auch schon. Nein, das haben wir nicht vor. Und doch, diesem Jugendleiter, ein bisschen verdanken wir es auch, dass wir heute Morgen gerade vor der Predigt das Lied gesungen haben, 10.000 Gründe. Denn dieser Teenager hat das Lied geschrieben und ist einer der einflussreichsten Lobpreisleiter auf der Welt. Matt Redman heißt er. Und manchmal brauchen wir eine Einladung, dass wir es tun, dass wir Jesus nachfolgen. Vielleicht nicht auf diese Weise, das ist jetzt ein Antibeispiel, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Aber ich glaube, dass Gott uns locken möchte, ihm nachzufolgen und das zu tun. Und auch wenn das manchmal wir denken, nee, eigentlich, das macht doch keinen Sinn. Amen. Ich bitte euch aufzustehen und dass wir den Herrn anbeten. Unser Gitarrist hat auch zwei gesunde Arme.